Ein unvermeidlicher Gast. Das unvermeidliche Thema. The End. Ein Radio 1 Podcast auf Leben und Tod.
Hätte ich diesen Podcast nicht The End genannt, dann hätte der Typ, der heute zu Gast ist, mit seinem letzten Albumtitel wahrscheinlich eigentlich den perfekten Namen für den Podcast mir gegeben. Nämlich, was berührt, das bleibt. Ich freue mich total, dass ich via Video und Sprache mit Enno Bunger verbunden ist, der in Hamburg sitzt, wo augenscheinlich die Sonne scheint, wenn ich das richtig sehe.
Nicht so ganz, ich bin aber immer lieber ein bisschen über als unterbelichtet. Grüß dich, moin, freue mich über die Einladung.
Was berührt, das bleibt. Als mir das erste Mal von dem Album erzählt wurde, das ist immer spannend, wenn man in dem Bereich des Sterbens arbeitet, dass einem quasi immer, wenn jemand was mit der Thematik passiert, einem das ganz viele Leute schicken. Und es war absurd, wie viele Leute meinten, du musst dir dieses Album anhören, weil das so tief berührt hat. Wie ist die Geschichte von diesem Album? Warum beschäftigt sich das so sehr mit der Thematik?
Ich hätte auch lieber dieses Album nicht geschrieben, aber wie das Leben dann manchmal so spielt, war es einfach so, dass in meinem allerengsten Umfeld in kürzester Zeit, also in einer Zeitspanne von etwa einem halben Jahr, zunächst die Lebensgefährtin meines Schlagzeugers und wenig später, also ein halbes Jahr später, also immer die Lebensgefährtin meines Schlagzeugers ist an Leukämie erkrankt und wenig später ist meine Freundin an Morbus Hodgkin, an einer anderen Krebsart erkrankt. Die beiden Krebsarten sind natürlich überhaupt nicht miteinander zu vergleichen, aber trotzdem, wenn in so einem geringen Kreis aus vier Freunden, vier sehr sich nahestehenden Menschen, zwei Freundinnen, die beide unter 30 noch sind, in so eine lebensbedrohliche Situation plötzlich geraten, dann macht das was mit einem. Und das war eben eine sehr, sehr, sehr bewegende Geschichte für uns alle. Und natürlich hat uns das auch alle sehr mitgenommen. Und es ist eben so gewesen, dass wir zeitweilig, ist Lena, so heißt hieß die Freundin meines Schlagzeugers, ist galt als geheilt. Dann gab es eine wunderschöne Hochzeit und zu dem Zeitpunkt galten alle, sowohl meine Freundin Sarah als auch Lena, als krebsgeheilt und austherapiert. Wir haben ein wunderbares Fest gefeiert. Ich habe dafür auch mit meiner Freundin zusammen ein Lied geschrieben. Ich war auch der Trauzeuge und habe auch die Trauansprache mit der besten Freundin von Lena gehalten. Und es war einfach so also diese ganze Phase war sowieso schon so ein wahnsinniges Auf und Ab und wir waren alle irgendwie, also man wird so aus dem Leben rausgerissen, wenn allein schon jemand erkrankt und man, also an normal arbeiten ist dann eigentlich nicht zu denken. Und diese ganze Phase war
quasi. Das wäre jetzt so meine Frage, erinnerst du dich dran, als du die Nachricht bekommen hast, dass deine Frau, Freundin an Krebs erkrankt ist? Wie hat sie dir das erzählt?
Naja, das war erstmal ein Auf und Ab. Insofern, als dass es eben verschiedene Diagnosen gab anfangs und man dann eben auch hofft, dass es das vielleicht doch nicht ist und dann war es es aber doch und dann, ja, aber bei Sarah war es eben so, dass es eine unwahrscheinlich gute, also Ärzte sprachen von 99% oder 98% Heilungschance ist und bei Leukämie weiß man oder wusste ich auch, weil ich habe als 12-Jähriger meine Cousine, die mir auch sehr nahe stand, als sie 18 war, an Leukämie verloren, also sie ist daran gestorben und bei Berliner mussten wir uns von Anfang an noch größere Sorgen machen und also als dann auch noch meine Freundin erkrankte, also es war bei Lena ja schon schlimm genug, als dann auch noch meine erkrankte, war das dann wie so ein umgekehrter Lottogewinn, ne? Also wie wahrscheinlich ist das, dass das passiert?
Statistisch völlig absurd, ja.
Ja, völlig. Naja, jedenfalls hatten wir dann noch einen wunderschönen Sommer, wo wir auch noch ein paar Festivals gespielt haben, wo Lena als gehalten, austherapiert galt. Sie hat eine Blutspende und eine Knochenmarkspende bekommen und dann haben wir auch ganz viel Werbung dafür gemacht und aufgerufen, dass das alle machen sollen und sich typisieren lassen sollen bei der DKMS. Das würde ich auch heute noch empfehlen. Und kurz nach dieser Hochzeit, die so ein wunderschönes Fest voller Liebe und Freundschaft war, also muss man wirklich so sagen, klingt ein bisschen pathetisch. Also alles, was ich darüber erzähle, klingt pathetisch, aber es war leider eben auch sehr pathetisch in so einer Phase. Das heißt leider, aber es ist eben in so einer Phase, da macht man sich dann auch keine Gedanken mehr, ob jetzt das alles irgendwie drüber ist, ob man zu emotional ist oder sowas, sondern man lässt dann einfach, glaube ich, laufen und lässt das ja mit sich geschehen oder kämpft und arbeitet und versucht da irgendwie mit umzugehen mit dem Ganzen. Und kurz nach dieser Hochzeit kam eben raus, dass Lena ein Rezidiv hatte und die Leukämie wieder da war.
Rezitiv heißt quasi, es ist eine Wiedererkrankung.
Wiedererkrankung, genau. Und kurze Zeit daraufhin kam auch die Diagnose, dass sie nicht mehr zu retten sein wird. Und sie hatte dann noch Zeit, sich von uns allen zu verabschieden. Es war etwa, ich glaube, 2-3 Monate Zeit. Das ist ja eine Zeit, die sehr wichtig ist, die vielen Menschen auch verwehrt wird, die durch Unfälle plötzlich aus dem Leben scheiden. Das, was, glaube ich, viele Leute auch so bewegt, ist, dass ich einfach auf dem Album, auch es gibt einen Song, der heißt Konfetti, da habe ich einfach nur darüber geschrieben, wie sie in dieser Zeit sich verhalten hat und wie unglaublich...
Wie hat sie sich verhalten in der Zeit?
Ihr Körper war, also sie war ja unglaublich geschwächt und musste zuletzt gestützt werden, konnte nicht mehr stehen und so weiter. Und sie hat aber durch ihre mentale Stärke, die sie sowieso ihr Leben lang hatte, sie hat sie sich bis zum Schluss beibehalten und uns bis zum Ende eigentlich und vor allem auch Nils da bis zum Ende durchgetragen und uns diesen Abschied, so schwer auch war, so leicht wie nur irgend möglich gemacht, weil sie gesagt hat, ey, hört auf zu jammern, ihr könnt heulen, aber jammern dürft ihr nicht, so, und hat einfach so unglaublich weise Sätze noch am Ende rausgehauen, die es uns dann in aller Schwere sehr leicht gemacht haben. Oder nicht sehr leicht, das ist immer schwer, aber du weißt, was ich meine.
Die hat euch eine Stärke mitgegeben, ja, aus dem Prozess raus. Ja. So.
Auf die wir alle gerne verzichtet hätten, natürlich, klar.
Ja, ey, ja. Das ist ein Erlebnis, das keiner haben möchte. Ich erlebe es bei mir immer wieder, wie ich das letztens, glaube ich, auch schon mal erzählt, dass ich anfange, hypochondrisch zu werden, durch diese Geschichten, die man erlebt. Ne? Weil du hast es gerade so schön gesagt, der doppelte Lottogewinn, ne? Das ist statistisch, dass zwei Leute in dem Alter, aber letztens auch eine Freundin, die jetzt mit 50 an Krebs erkrankt ist, meinte, naja, damit seid ihr ja alle in meinem Freundeskreis raus, weil mich hat's so hart getroffen. Und ich aber genau diesen Moment, den du beschreibst, ne, also eigentlich, du bist jetzt ein paar Jahre jünger nochmal als ich, wo man durch die Gegend läuft und sich eigentlich unsterblich fühlen sollte, so alles zwischen 20 und im besten Falle 60. Was hat es mit dir, wenn du jetzt zurückschaust auf diese Phase? Weil wie lange ist das jetzt her?
2016 ist Lena erkrankt, 2017 ging es bei meiner Freundin los und Ende 2017 ist Lena gestorben.
So, das heißt, es zweieinhalb ist Jahre, eigentlich noch, zweieinhalb bis drei Jahre eigentlich her. Noch relativ frisch alles. Hm. Hast du das Gefühl, dass du jetzt mal deine Perspektive darauf, dass du das geschafft hast, die Ereignisse von damals irgendwie so einzusortieren oder damit umzugehen?
Es ist immer, ich weiß das bis heute immer nicht, also mein Ansatz ist ja bei solchen Dingen, also egal was es ist, es gibt ja auch, ich meine, dieser Podcast heißt ja The End und da geht es ja um verschiedene Enden, also es geht um das, natürlich um das Ende, das über allem steht, was uns alle erwartet, aber ich habe mich davor auch schon mit anderen Enden und mit anderem Sterben sozusagen beschäftigt, nämlich zum Beispiel mit dem Sterben von Beziehungen und sowas. Ne? Das war sonst immer so das Thema. Also mein zweites Album war ein Konzeptalbum über das Ende einer Beziehung. Mit dem Ende hatte ich auch nicht gerechnet und habe dann aber mich umso mehr damit auseinandergesetzt und das versucht zu reflektieren. Und ich glaube, dass ja in jeglicher Hinsicht die größte Aufgabe im Leben ist, dass man alles, was negativ, was destruktiv auf einen einprasselt, dass man das versucht, in was Konstruktives zu verwandeln. Und das versuche ich auch seit jeher schon mit meiner Musik, dass ich das mache. Weißt du, ich bin Werder Bremen-Fan. Ich bin leidgewöhnt.
So. Okay, ja. Ich muss jetzt vorsichtig sein, weil ich noch nicht genau weiß, wann der Podcast ausgestrahlt wird. Da einer von uns beiden, das Werder Bremen von Berlin, und es ist nicht die Hertha.
Okay,
Union sehr schätzt. Also bis jetzt, und ich.
Ja, Union
wird's schaffen. Wir warten mal ab. Wir gucken mal. Ja ich glaube auch zum Beispiel, was du gerade machst, merke ich bei mir selber total viel, wie häufig man in so eine Humorkomponente fällt. Ne? Und ich dann manchmal so auch stocke und denke so, oh, durftest du jetzt einen Witz bringen? Ist das in Ordnung? Ich aber immer glaube, Humor kann zwei Seiten haben. Einmal, man kann mit Humor verdrängen, man kann mit Humor aber auch Relationen setzen. Und ich glaube, wenn man verdrängt über Humor, ist es doof, aber halt auch mal eine Situation aufzulockern. Und also Humor ist für mich eine gewisse Form von Normalität reinbringen.
Ja.
Und das ist was ich von vielen Menschen, die an Krebs erkrankt sind, mit denen ich sprechen durfte oder Angehörige, die immer sagen, wir haben versucht, eine gewisse Normalität mal wieder aufrechtzuerhalten, weil das ist das, wenn ich jetzt mein hypochondrisches Ich befrage, das irgendwie immer davor Angst hat, eine Diagnose zu bekommen, die schlimm ist. Meine Vorstellung, okay, wenn mir jetzt jemand sagen würde, ey, Erik, es sind noch 6 Monate, vielleicht sind es noch 1,5 Jahre. Wie schaffe ich das dann, diese 1,5 Jahre noch bestmöglich zu nutzen? Oder falle ich, weil ich dann depressiv werde, auf die Couch und stehe gar nicht mehr auf und die letzten 1,5 Jahre sind eine totale Qual. Wie habt ihr diese Phase erlebt? Weil ihr habt ja auch zwischen Bangen und Hoffen. Wie war die Phase bei euch?
Wir pflegen sowieso, also dieser Kreis an Leuten pflegt sowieso seit jeher einen sehr ausgeprägten schwarzen Humor. Und dieser schwarze Humor hilft auch in den dunkelsten Stunden. Beziehungsweise es ist manchmal auch die einzige Hilfe, die man hat, weil manchmal gibt es gar keinen Umgang mit solchen Dingen. Und wenn dann irgendwie, also das war zum Beispiel bei mir und Sarah so, dass ich also einen Moment hatte, wo ich dann eben auch mal sehr heulen musste und sowas. Und dann fragte sie mich, hey Enno, wie geht's denn dir gerade? Und ich so, hä, siehst du nicht, dass ich gerade am Heulen bin? Und sie so, nee, du siehst ja genauso aus wie immer. So, und das fand ich halt, das finde ich so super. Also wenn man so irgendwie sich diesen Humor bis zum, auch gerade in diesen Zeiten bewahrt. Und also ich weiß, das kann nicht jeder. Nicht jeder kann auch damit um. Es gibt dann auch Leute, die zum Beispiel auch nicht wollen, dass auf einer Beerdigung vielleicht auch mal gelacht wird in der Ansprache oder so. Aber ich finde das total wichtig.
Das funktioniert sehr gut. Ich habe letztens, ich glaube, das kann ich erzählen, auch weil das so viel Lockerheit reingebracht hat, da ist ein junger Mann verstorben. Ein junger Mann, also der ging, seine Mutter lebte auf jeden Fall noch. Mhm. Und Mama muss aber, ich weiß nicht, ob sie dement war, auf jeden Fall war sie nicht mehr so ganz da. Mhm. Und ich durfte die Rede halten und hat mir wirklich, ey, seriöses Gesicht, ich war artig, alles gut. Und ich sprang zwischendurch immer auf und schrie, und gesoffen hat er. Ich musste so brüllen. Aber das hat so eine gewisse Charmanz reingebracht. Ja. Was ich beobachte von dem, was du gerade gesagt hast, dass ich, wenn ich mit Menschen zu tun habe, die, sagen wir mal, so erkrankt sind, dass sie sich mit ihrem Sterben beschäftigen, dass ich ganz häufig das Gefühl habe, dass die mir vorgeben müssen, wie weit ich mit meinem Humor gehen kann. Weißt du, was ich meine? Also die geben mir so den Rahmen vor, was darfst du? Und ich finde, dass du das jetzt am Beispiel von Lena ganz gut beschrieben hast. Die hat euch gesagt, hört mal auf, hier drüber zu sein, sondern
die hat vor allem auch bis zum Schluss, obwohl sie eigentlich nicht mehr konnte, hat sie noch getanzt, also immer noch irgendwelche Musik gehört und das abgefeiert und hatte noch Bock, so auch noch Trash-TV zu gucken, weißt du, und so und hat es
also ey, und das ist wirklich Lebenszeitverschwendung, ja.
Weiß ich nicht, also wenn es dir dann irgendwie am Ende dann doch irgendwie, was heißt am Ende, aber wenn es dir dann irgendwie doch in dem Moment gut tut und du einfach Bock hast, dir das jetzt reinzuziehen, dann ist es halt so und
ich glaube, da darf man im Zweifel auch nichts bewerten in der Form. Das heißt aber, für mich war dann mal die Frage, wie hast du diese Phase wahrgenommen? Weil es gab ja, so wie ich das jetzt rausgehört habe, eine Phase, in der noch Perspektive da war, zumindest bei Lena. Und irgendwann entstand eine Situation, wo Perspektive nicht mehr da war, weil ein Arzt sagt, nee, das kriegen wir nicht mehr hin. Wie hast du den Moment wahrgenommen oder erinnerst du dich an den Moment, wo man quasi also umschaltet von alles wird gut zu, oh Gott, wir müssen hier auf ein anderes Programm umschalten?
War super schwer. Also ich kann mich auch gar nicht mehr so genau daran erinnern. Ich war einfach nur sehr, sehr verzweifelt und ziemlich unten, also ziemlich am Boden. Also ich weiß nicht, weil ich das jetzt mal so am Boden zerstört war und alles so ungerecht fand und so einen Groll auch hatte auf das ganze Leben irgendwie und das auch so ungerecht fand, irgendwie auch an dem Tag, als Lena gegangen ist, weil die, weißt du, die Vögel draußen zwitschern und die Welt ist so normal, ne? Und aber gleichzeitig hast du so einen tollen Menschen irgendwie verloren und keine Ahnung, fährst dann irgendwie, es war in dem Fall so, dass ein sehr guter Freund von Lena eben auch oder einer ihrer besten Freunde auch Bestatter ist und der sollte eben auch, war ihr Wunsch, die Beerdigung machen, so und ich sollte die Musik machen, war auch ein Wunsch. Und also so war es eben ein ganz, ganz enger Kreis aus vertrauten Leuten. Also es war dann eher Freunde, die das organisiert haben, als jetzt ein professionelles Beerdigungsinstitut, ne? Obwohl wir das ja eigentlich sind. Und ich bin da auch jetzt nicht unerfahren. Ich habe von meinem ich glaube, 14. Lebensjahr bis zum 25. War ich angestellt in der Kirche. Ich war Kirchenorganist. Also ich habe auf Hochzeit und Beerdigung, habe ich auch noch ein paar Stories zu erzählen. Deswegen fand ich auch gut, habe ich mich über die Einladung auch deswegen gefreut, weil da gab es, also ich habe sehr viele Beerdigungen schon in meinem Leben mitgemacht. Aber das hier war natürlich die allerschwerste. Ja.
So, das größte Kompliment, das du mir nach einer Beerdigung machen kannst, ist, wenn Leute kommen und sagen, sag mal, und welcher Cousin warst du jetzt nochmal? Ja, also, wenn das Gefühl entsteht, das ist von Menschen für Menschen gemacht, ohne dass das ein professioneller Kontext ist, der es natürlich trotzdem ist, aber das ist quasi für mich ein Optimum. War das für dich sofort klar, dass du ihrem Wunsch nachkommen kannst?
Ja, ja. Das war auch
das was, war fraglos.
Das auf jeden Fall. Das ist mir auch in so einem Moment, ich bin, glaube ich, in der Trauer eher alleine und bin auch eher, ich setze mich meinen Gefühlen gerne in der Retrospektive aus, als in so einem Moment. Und deswegen war ich auch froh, dass ich an dem Tag eine Aufgabe hatte und was zu tun hatte und nicht dem Geschehnis sozusagen ausgeliefert war und mich dann da in die Reihe setze und mit allen zusammen, ich meine, das kann ja auch was sehr Tröstendes haben, wenn man dann da sitzt und weint oder nicht jeder kann weinen, aber ich habe einfach dann an der Orgel gesessen und da für mich, ja.
Ja, Trauer in Aktivität umzusetzen, das schließt sich auch nicht aus, weil ich glaube, dass man auch aufpassen muss, wenn das so ein Konsumieren nur wird. Also ich finde es auch immer selber bei Trauerfeiern angenehm, wenn man das schafft, alle irgendwie zumindest mit dem Gefühl rausgehen zu lassen, dass sie was beigetragen haben. Und sei es sowas ganz, ich bin der schlechteste Sänger der Welt und mittlerweile finde ich das total toll, auf Trauerfeiern zu singen, weil das spannend ist, wie sich das fast jeder traut und das selten so ein Gemeinschaftsgefühl entsteht, ne? Also weil du hast auf Trauerfeiern ist die Flanke am Herzen so offen und wenn man dann noch mit Leuten noch näher zusammenrutscht. Aber jetzt bin ich trotzdem neugierig. Du bist Ostfriese, richtig?
Jo. Ja.
Wie sehen ostfriesische Trauerfeiern aus?
Das ist eine geile Frage. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du die Karikatur. Es gab ich weiß nicht, ob das bekannt ist, muss ich auf jeden Fall mal schicken. Es gibt eine Zeichnung von der ostfriesischen Beerdigung, wo der Pastor am Grab steht und Ostfriesen sind ja, oder Norddeutsche generell sind ja bekannt für ihre relativ ruhige Mentalität und auch so dafür, dass sie so relativ jetzt schweigsam sind und auch jetzt so ihr Herz nicht unbedingt auf der Zunge tragen. Gibt's halt so ein Bild, wo der Priester am Grab steht und dann die Sprechblase und steht halt, jo.
Okay.
Und das finde ich sehr, sehr treffend. So. Also für die Mentalität. Aber natürlich haben wir da unglaublich gute Leute, die da auch Trauerarbeit betreiben. Tolle Pastoren, also auch die in der Lage sind, obwohl es vielleicht sich in einem christlichen Rahmen dann abspielte, aber trotzdem auch im christlichen Rahmen weltliche Beerdigung zu haben und das jetzt auch gar nicht so sehr so missionarisch dann immer wieder hervorbringen. Also ich war einmal, was ich das Schlimmste fand, ich war einmal in meinem Leben auf einer katholischen Beerdigung, sorry, aber da wurde nichts erzählt zu der verstorbenen Person, da wurde nur die Bibel zitiert und das fand ich so unangemessen und so, das hat mich, das konnte ich nicht aushalten. Das fand ich ganz, ganz schlimm. Also ich bin evangelisch-protestantisch aufgewachsen, mittlerweile bin ich harter Agnostiker und Atheist, aber ich wurde halt so erzogen und habe dann eben lange Jahre dann noch da Musik gemacht. Das hat mir auch total viel mitgegeben und es war auch eine ganz verantwortungsvolle Aufgabe, die ich gerne angenommen habe, wo auch mir die Beerdigung immer mehr gegeben haben als die Hochzeiten, weil ich es immer wahrhaftiger fand, auf einer Beerdigung Musik zu machen als auf einer Hochzeit. Weil ich wusste, okay, die Beerdigung ist definitiv jetzt endgültig. Und bei der Hochzeit dachte ich immer, also da hat man dann immer so auch so die...
das gibt's eventuell zweimal.
Ja, ja. Ja. Und naja, aber ich komme ja vom tiefsten Dorf und ich sag mal, ich würde jetzt mal so pauschal sagen, dass der Musikgeschmack auf dem Dorf noch so ein bisschen schäbiger ist als in der Stadt. Würde ich jetzt vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht das tue ich da mit vielen Leuten unrecht.
Ich glaube, dass ich in Berlin sehr viele Menschen kenne, denen ich einen sehr, sehr schäbigen Musikgeschmack
Das ist ja auch einfach Geschmackssache. Und wenn es einen Menschen berührt hat, ist ja auch gut. Aber jedenfalls fand ich eine Sache sehr lustig. Ich habe auf einer goldenen Hochzeit, war der ausdrückliche Wunsch des Brautpaares, dass ich zum Ausgang bitte, auf einer goldenen Hochzeit von Andrea Berg, du hast mich 1000 Mal belogen, spielen sollte.
Wirklich?
Wirklich wahr? Und ja. Auf einer Beerdigung gab es auch die unterschiedlichsten Sachen, ne? Also von irgendwelchen Film-Soundtracks oder so, die ich dann gerne gemacht habe, aber es gab eben auch dann
den Wunsch... Kann man das gut auf die Orgel übersetzen, wenn du das auf der Orgel spielst?
Das kommt dann immer auf den Song an, aber die Orgel an sich ist ja eigentlich ein Ein-Mann-Orchester. Du kannst ja super viel orchestrieren und hast ja also verschiedene Sounds sozusagen. Es ist ja das Alleinunterhalter-Keyboard des Mittelalters oder so, wenn du so willst.
Ja.
Und man hatte ja verschiedene Möglichkeiten zu orchestrieren. Bei einer Beerdigung nimmt man meistens nur das leise, traurige Register, haut er jetzt nicht so richtig doll rein, aber am Ende, so zum Ausgang, finde ich dann manchmal schon schön, wenn dann nochmal wirklich was passiert und man dann auch die Orgel nochmal aufreißt und da nochmal, ja, einen musikalischen Höhepunkt setzt. Also wo ich wirklich nicht wusste, ob ich lachen oder weinen sollte, war, es ist ein LKW-Fahrer gestorben, also der war auch schon älter und dessen Lieblingsband waren die Amigos und der wollte unbedingt, dass von den Amigos Trucker kommen alle in den Himmel. Aber dann die Original Aufnahme davon dann gespielt wird. Und das da saßen der Pastor und ich und schauten uns an und der Pastor
musste... Den Song kenne ich nicht mal.
Das ist einfach sehr, sehr gut. Irgendwie, Trucker kommen alle in den Himmel, denn im Himmel, da werden sie gebraucht. Oder weißt du, wenn ich Schlager imitiere, mache ich immer Howard Carpenter mit dem R, sorry. Weißt du, ich habe ja dann so, ich bin dann irgendwie auf dem Orgelboden versteckt und so, wenn ich lache, kriegt das keiner mit. Aber der Pastor, ich habe das gesehen im Spiegel, der konnte nicht mehr. Also es war...
Aber ich habe eine Frage an dich, was ich ganz spannend finde an dem, was du gerade erzählst, ist, was ich gut, und ich beschäftige mich relativ viel mit Trauerkultur, wie die auch regional aussieht, dass du wirklich ein Nord-Süd-Gefälle feststellen kannst. Wenn du gerade über Katholizismus sprichst, dass je weiter man in den Norden kommt, umso offener häufig kulturell mit Sterben umgegangen wird. Also das sind auch häufig die Nordbundesländer, wo Sachen erleichtert werden. Mhm. Und das hat schon viel auch mit dem protestantischen Gedanken zu tun. Und ich finde, weil du dich gerade so fast für die Kirche entschuldigt hast, ich selbst bin atheistischer Ossi, ne? Aber ich muss sagen, ich habe Kirche und in verbunden mit Kirche Rituale als was total Angenehmes kennengelernt, weil ich das Gefühl habe, du hast jetzt zwar sehr früh in den Scheißehaufen gegriffen, aber viele Menschen, wie viele ich erlebe, die sagen, mit dem Verlust der Eltern haben die das erste Mal mit dem Tod zu tun. Dann sind die 40 oder 50 und die freuen sich dann über zumindest Rituale, an denen man sich festhalten kann, weil das ist quasi ja so ein bisschen das, was du gerade beschrieben hast, dass Lena euch viele Vorgaben machen konnte, was sie wollte. Was ich immer wieder beobachte, ist die unglaubliche Unsicherheit, wenn so das Extreme wie der Tod in dein Leben tritt. Wie gehe ich denn damit um? Wie rede ich mit Leuten? Wie kann ich eine Trauerfeier gestalten? Ist es überhaupt legitim, bei einer Trauerfeier zu fragen, wie ich das finde? Ist es in Ordnung? Oder muss ich mich jetzt die ganze Zeit nur fragen, was hätte der Mensch gewollt, der da verstirbt? Und all das miteinander abzugleichen, ist ein unglaublich schwerer Prozess. Ne? Weil deswegen habe ich auch gefragt, was wäre denn jetzt passiert, wenn du gesagt hättest, ey, Lena, ich kann das nicht. Ich kann nicht auf deiner Trauerfeier spielen.
Dann hätte das jemand anderes gemacht. Aber erstmal, man versucht ja generell, glaube ich, bei den Menschen, egal worum es geht, wenn ein Mensch, der dir nahesteht, einen Wunsch äußert, dann versucht man den zu erfüllen. Und wenn das so eine wichtige Sache ist, dann ist es eher so für mich schon fast so, da bin ich dann eher mit so einer, ich habe keine Ahnung, ich war nicht beim Bund, aber mit so einer Art militärischen Pflicht da irgendwie reingegangen und gesagt, okay, das ist jetzt meine Mission und das ziehe ich jetzt hier durch. So. Und ich wusste ja auch, ey, ich bin da erfahren und ich habe auch wirklich harte Beerdigungen schon gespielt. Ich wusste aber auch, dass sie wird meine härteste, weil durch die Nähe eben an der Person. Aber keine Ahnung, ich habe auch Musik gemacht als ein Mensch aus meiner Nachbarschaft Suizid begangen hat, der in meinem Alter war. So, als ich 18 war. So, und das war auch mega hart einfach. Und da kannst du nichts irgendwie dran schönreden. Dann bist du da und erfüllst die Wünsche der Angehörigen, die Songs und das ist dann einfach, war mein Job. Aber da hatte ich aber auch eine Woche dran zu kämpfen. So, ne?
Ich wollte nur darauf hinaus, wenn bei mir Menschen sitzen, die wissen, dass sie sterben, dass ich denen immer eine gewisse Vorsicht mitgebe, was so ihre Wünsche angeht, wo ich immer eher rate, ne, Lena, dann sag, Enno, wenn du möchtest, kannst du spielen, ne, um dir nicht quasi noch eine Last mit auf die Schultern zu geben, weil das ist was ich häufig beobachte, wie dann auch so ein Druck entsteht, den ich versuche häufig, also in den meisten Fällen, wenn ich mit an den Tisch komme, ist der Mensch schon verstorben. Und sag mal zu jemandem, ne, du bist jetzt in der Lage, vor Menschen was zu machen, weil du das als Profession machst, weil du das kennst, aber hab mal jemanden, der das nicht kann und nicht macht, also wie häufig ich schon arme Enkelkinder davor beschützt habe, dass sie jetzt ihre mediokren Geigefähigkeiten auf einer Trauerfeier zum Besten geben müssen. Also da immer eher so in Optionen zu denken und immer eher zu ermutigen, zu sagen, wenn du möchtest, kannst du, aber nicht zu verpflichten. So, das ist irgendwie schon was, wo ich immer versuche, den Schlüssel in die Richtung zu drehen, sage, verpflichte niemanden zu was.
Ja.
Was ich immer wieder beobachte, ist, dass schlechtes Gewissen ist so ein ganz großer Treiber für Trauer oder auch für einen ungesunden Trauerverlauf. Und jetzt sitzt mal damit, du musst mit dem Verlust umgehen und hast dann auch noch schlechtes Gewissen, weil du vielleicht nicht spielen konntest, weil du nicht singen konntest. Und ich weiß, ich habe für mich zum Beispiel entschieden, ich will ehrlicherweise keine Verwandten mehr beerdigen. Ich lasse das gerne meine Kollegen machen, weil die das toll machen. Aber weil da einfach so viele Ebenen zusammenkommen, wo ich manchmal merke, ey, ich kann gar nicht die Konflikte, die ja in so einem Trauerprozess auch auftreten, aushalten, weil ich selber mit Trauernder bin und bin da echt vorsichtiger geworden. Also auch was so Reden halten angeht für Menschen, die ich mag, dann sage ich, weißt du was, ich kann das nur mit einem Hut. Entweder bin ich irrig privat und dann kann ich das privat machen, aber ich möchte das nicht als Profi machen müssen, so, weil ich möchte dann auch das Recht haben, wenn ich es mal auf dich übersetze, mich mal verspielen zu dürfen, weil dann da funktioniere ich nicht. Wenn du jetzt so auf die Zeit, nachdem die Platte auch rausgekommen ist, und es gibt interessanterweise, ist, ne, klar, Sexualität und Liebe sind die meisten Popsongs, aber es gibt relativ viele Popsongs, die zumindest am Tod mal kratzen, aber dass sich eine Platte und das auch noch auf deutscher Sprache so nah, und da mache ich jetzt gerne Werbung für, also das ist eine Platte, ich kann die nicht durchhören, aber ich glaube auch, weil ich zu viele Geschichten erlebt habe, die da irgendwie reinpassen, und ich bin jetzt nicht gut darin, Texte zu zitieren, aber es gibt irgendwas, wo du beschreibst, wie dich es trifft, wenn ein anderer Mensch behandelt wird. Oh, wie ist das Zitat?
Jeder Pieks in deinen Arm ist ein Stich in mein Herz, war der Satz.
Und das zu sehen, wie Körper zerfallen, ist was, was ich irrsinnig finde, was ich auch ganz schwer nur aus meinem Kopf rausbekomme. Wie kannst du denn jetzt, wenn das wollte ich fragen, wenn du siehst, wie emotional diese Lieder sind, wie sind die aufgenommen worden? Wie haben da Leute drauf reagiert?
Es gab auf jeden Fall einen Unterschied zu bisherigen Platten. Ich meine, ich mache schon länger ja eigentlich schon immer relativ emotionale Musik und reflektiere Dinge, die mir widerfahren sind, und habe schon immer irgendwie setze mich mit Themen wie Depressionen und so weiter, wenn auch vielleicht nicht früher nicht ganz so in der Tiefe auseinander, aber irgendwo gibt es da immer so Ansätze, wo man das merkt, so dass das irgendwas ist, was mich umtreibt. So.
Und aber ja nicht so explizit. Das ist nee, ja
genau.
Schon,
also und das war jetzt eben bei dieser Platte auch merklich eine andere Reaktion von den HörerInnen, nämlich die, dass ich sonst immer auch durchaus viel Feedback bekomme auf meine Musik, weil sie, glaube ich, relativ emotional ist. Und wenn Menschen für deutsche Texte auch offen sind oder für die Art deutscher Texte, die ich mache, dann lassen sie sich auch oft davon, glaube ich, berühren. Aber das hier hat den Vogel abgeschossen. Also vor allem war das hier so, dass ganz viele Leute gar nicht öffentlich, also öffentlich kamen viele Herzen. Aber dann vor allem gab es, ja. Es gab mehr Nachrichten, und zwar persönliche Nachrichten als Kommentare darauf. Also es haben wirklich Leute mir ihre komplette Lebensgeschichte oder ihren aktuellen Trauerfall berichtet. Und es ist wirklich ganz viel passiert mit diesem Album, so an Einzelschicksalen, die ich da festmachen kann. Zum Beispiel habe ich auch Nachrichten dann bekommen von Menschen, die Angehörige haben, die gerade schwer krank sind, die noch irgendwie zuletzt nochmal ein Konzert irgendwie von mir sehen wollten, weil sie die Musik so berührt hat. Und dann habe ich versucht, das irgendwie möglich zu machen und habe die dann eingeladen und oder für sie halt online Konzerte gespielt oder so. Und das ist natürlich auch alles andere als leicht. Ja, also mir fehlen ja gerade so ein bisschen die Worte für, weil mich das selber so bewegt, ne? Also das so für Menschen, das dann mitzubekommen und dann jemanden dann auf meinem Konzert, der mir um den Hals fällt, weil er weiß, dass er bald gehen muss, aber dass ihm die Musik jetzt gerade nochmal Kraft gegeben hat, und dann zu erfahren, dass meine Songs auf Beerdigungen laufen, Oder auch, es gibt ja auch ein Hochzeitslied, auf der, also das ist ja tatsächlich auch das Kurio, eben durch diese Geschichte ist eben Freude und Leid sehr nah beieinander und ich habe jetzt tatsächlich auf diese, mit dieser Platte eben nichts kreiert, sondern einfach überwiegend eigentlich nur geschrieben, was war. Und zwei Songs, eben einen, der oft auf Beerdigungen und einen, der oft auf Hochzeiten läuft, gerade, also für meine Größe. Ich meine, ich bin jetzt nicht super bekannt in dem Sinne, aber für meine Größe bekomme ich dann doch relativ viele Nachrichten und von Leuten mit, dass das gerade irgendwie ein Thema ist oder
aber hast du denn in der, wovor ich ja meinen Hut ziehe, hast du denn in der Situation die Kraft überhaupt noch? Also weil ich kenne das, wenn ich selber von Trauer betroffen bin, dass ich häufig gar nicht mehr die Kraft habe, für andere da zu sein und auch manchmal auch gar nicht andere Geschichten ertrage.
Ich habe ja, nachdem das alles war, ich bin erstmal ein paar Wochen, habe ich mich isoliert. Ich war ein paar Wochen auf Borkum, habe da erstmal sortiert und angefangen zu reflektieren, zu
schreiben. Ist deine Heimat?
Ich komme aus Leer, also Leer in Ostfriesland. Und ich habe da Freunde, die hatten da ein kleines, ganz kleines Ferienhaus und da konnte ich kostenlos, Gott sei Dank, wohnen. So, das war total toll. Und das war so der Anfang des Schreibprozesses der Platte, neben dem Song, den es von der Hochzeit eben schon gab, der Ponyhof. Und da habe ich dann eben mich sortiert und überlegt und geschrieben und dann mit diesen Skizzen mit meiner Freundin zusammen diese Texte vollendet sozusagen. Also ich habe unglaublich viel Material gesammelt und hatte unglaublich viele Zeilen, aber ich konnte mich nicht entscheiden, auch auf so einer Angst vor der Konsequenz, aus der Angst vor der Verantwortung. Manchmal brauche ich dann eine Entscheidungshilfe und zudem aber auch ist meine Freundin ja selber Songwriterin. Und
ihr seid noch zusammen?
Ja, voll.
Super.
Genau, genau, sie ist unglaublich, so ist der kreativste Mensch, den ich kenne, der immer sofort eine Idee hat und so. Und wenn ich ihr eine Idee vorspiele, hat sie sofort auch eine. Und wenn ich nicht weiterkomme, dann hilft sie mir weiter. Und das ist echt so, ja.
Um ein Kompliment zu machen, was ich an den Texten sehr, sehr mag, ist, wenn es Gedichte über den Tod gibt oder geht es schnell in so ein Pathetisches oder in so was Großes. Und dass ich an keiner Stelle das Gefühl hatte, dass es neben der Spur ist, sondern dass das irgendwie sehr, sehr doll eine Sprache trifft, die zwar sehr lyrisch ist, aber die dennoch immer an der Realität bleibt, ne? Die nichts beschönigt, die da wirklich eine Möglichkeit gibt. Und das Schöne ist, dass du das als Musiker hast, du kannst das da ausleben. Aber gerade diese Nähe, die du da in den Liedern hast, wie war das für die, die betroffen waren? War das okay? Also weil du hast quasi denen ja auch damit eine gewisse Öffentlichkeit geschaffen.
Da haben wir natürlich auch vorher drüber gesprochen. Es war so, dass ich in dem Prozess, als Lena gegangen ist, so also in diesen Stationen als bester Kumpel bei Nils mit dabei war und er auch in diesem Prozess schon sagte und Lena eben auch, also zum Beispiel der Ponyhof-Song, das war Sarahs und mein Hochzeitsgeschenk an die beiden. Also eines von, wir haben auch noch was Materielles geschenkt, aber falls der Song halt nicht angekommen wäre, wäre es halt doof gewesen. Ne? Ja. Kam aber ganz gut an und dann habe ich danach gesagt, ey, das ist euer Song, macht damit, was ihr wollt. Ja, Alter, die musst du auf jeden Fall veröffentlichen, war dann so die Aussage. Und eben danach in dieser Phase des Abschiednehmens und des Trauerns meinte Nils auch, dass ich, wenn ich irgendwas hier rausziehen kann, künstlerisch, soll ich das bitte unbedingt machen. So hat dieser ganze Scheiß eben auch noch was Gutes. Und er kannte eben auch meinen Ansatz, den ich ja gerade auch vorhin schon erwähnt hatte, dass ich versuche immer was Konstruktives aus allem irgendwie rauszuholen, wenn irgendwas gerade scheiße ist. Zumindest in der Kunst. Im Leben gelingt mir das auch nicht immer, aber in der Kunst ist es irgendwie mein Ansatz.
Die wussten davon, das war okay für die, dass
ja,
du damit rausgehst.
Beziehungsweise wir haben dann ja sogar auch uns entschieden, zusammen das zu verarbeiten, zusammen daran zu arbeiten und haben danach, als die Songs fertig waren, also Nils war auch mit im Nils ist ja mein Schlagzeuger auch, weißt du, der arbeitet ja auch dann an der Musik mit. Der hat auch, und das ist auch wieder so, Tobi Siebert, haben wir vorhin drüber gesprochen, unser Produzent oder mein Produzent seit langen Jahren.
Du musst erklären, Tobi Siebert ist ein gemeinsamer Freund von Enno und mir, der mittlerweile ein sehr namhafter Produzent und aber auch Musiker hier in Berlin ist, den viele und gerade, ich habe das Gefühl, eher die nachdenklichen Künstler gehen zu Tobi und produzieren mit ihm Platten, weil der ja auch
selber so ein Grufti ist.
Das hast du gesagt. Ich weiß nur eins, ne, ich habe häufig, wenn ich auch Geschichten erzähle von dem, was ich bei der Arbeit erzähle, dass ich das selten so direkt mache wie du, dass ich die Geschichten insofern verfremde, als dass die alle passiert sind und sie aber dann gerne zumindest so weit mische, als dass niemand das Gefühl hat, dass ich jetzt seine Geschichte, ohne dass er das vielleicht möchte, nach draußen trage. Aber es ist halt manchmal auch eine Schwierigkeit, weil ich glaube, eine Sache, weswegen ich auch da jetzt so gerne mit dir drüber spreche, weil das selten Menschen gibt, die mit so einer Offenheit über das, was sie gesehen haben bei anderen, die halt im Sterben lagen, oder auch über das, was sie selber erlebt haben, so zu schreiben oder so zu sprechen, weil ich ganz tief glaube, dass es mehr so Vorbildmodelle geben muss, wie Menschen damit umgehen. Jetzt hat nicht jeder die Chance, wie du, sich an ein Klavier zu setzen oder an eine Gitarre, aber ich glaube, Sachen Worte zu geben und die irgendwie versuchen zu beschreiben, macht Sachen häufig fassbarer. Also für mich, ne? Also so, und gerade Sterben ist was, was in meinem Kopf total unfassbar ist, ja. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Mir helfen dann häufig, also ne, eine Platte wie deine, die die Sachen mal einen Namen gibt und das dann auch selber ausdrücken zu können. Weil eine Sache, die ich bei mir in meinem Freundeskreis beobachte, ist, dass auch erst mit den ersten Todesfällen plötzlich es anfängt, so eine Nähe zu entstehen. Das ist also, weil du meinst, ne, aus Scheiße noch was rauszuziehen, wie absurd es ist, dass so ein doch, ich drück's mal positiv aus, dem Leben zugewandter Freundeskreis, die also alle keine Kinder von Traurigkeit sind, dass das teilweise diese heftigen Einschläge, wie der Tod eben mit sich bringt, braucht, damit teilweise die Freundschaften aber auch nochmal eine andere Tiefe erreichen. Und ich finde es immer so ärgerlich, dass ich, okay, braucht das diese Scheiße, damit man sich, also ne, brauchst es, damit man sich dessen bewusst wird, und komm leider manchmal zu der Antwort, so dass es, ja, leider brauchst Einschläge oder ein Bewusstsein für Einschläge, damit man einige Sachen besser wertschätzt. Was hätte dir geholfen oder was hättest du gerne vorher gehabt, bevor diese Erfahrungen in deinem Leben waren? Du hast erzählt, du hast eine Cousine verloren vorher, aber letztendlich, dass jemand so nah ist, verstirbt, hast du vorher auch nicht gehabt, oder ist das was?
Ja, also ich habe als Kind schon viele Menschen leider in meiner Familie verloren. Also es war meine Cousine, das war mein Lieblingsonkel, der auch plötzlich verstarb. Und generell war bei uns in der Familie auch sehr, sehr viel Krebs vorhanden und sehr viel Sorge. Und ich, also es klingt jetzt sehr schwer, ne? Ich hatte eine super Kindheit, ich bin auf dem Bauernhof groß geworden in Ostfriesland, neben dem Fußballplatz. Bin jetzt Vegetarier und Musiker und wohne in der Stadt.
Warte mal, mit was?
Hat damit nichts zu tun, ich will nur sagen, ich hatte...
Wie wird man dadurch Vegetarier?
Ich meine nur, es war Schweinemast und ich esse jetzt kein Fleisch mehr. So. Aber es ist, ja. ich hatte wirklich eine super Kindheit, ich hatte viel Platz, mich zu entfalten, und dadurch, dass ich irgendwie Musik gemacht habe, auch so ein bisschen war ich so, auch so irgendwie so eine Art Exot da auf dem Dorf, und glücklicherweise habe ich auch viel Unterstützung erfahren, weil alle das irgendwie toll fanden, dass ich das machen konnte, und es starben eben alle Organisten weg, so dass ich dann eben den Job bekam. Und
die mussten ja Platz machen, ja.
Nee, die, ja, das ist einfach irgendwie ein unpopulärer Job, ne? Und es gab wenige Leute, die dann da einspringen konnten, und dann habe ich das eben alles gemacht. Also ich habe mich sehr, sehr früh mit Tod und Depression und Leid und sowas auseinandergesetzt, aber ich lache unglaublich gerne, und Humor ist somit das Wichtigste in meinem Leben und auch in meinem Umfeld, in meinem Freundeskreis und auch bei Nils, ne? Also das war eben genau das Ding, und auch deswegen, ich habe ja gerade Tobi Siebert erwähnt, was ich erzählen wollte. Wir waren im Studio und Nils hat das Schlagzeug eingespielt für Konfetti. Das ist das Lied, was von seiner verstorbenen Frau handelt. Und dann sagte Tobi Siebert so, weil er genau weiß, was wir für einen absurden, schwarzen Humor manchmal haben. Also Nils hatte das unwahrscheinlich toll eingespielt. Und dann meinte Nils so, du Nils, stell dir doch einfach mal vor, kannst du dieses Lied vielleicht nochmal so richtig gefühlvoll spielen, so als hätte dieses Lied irgendwas mit dir zu tun. Und das kannst du eigentlich keinem erzählen, ne? Aber deswegen war mir das auch so wichtig, dass wir in diesem Kreis, weil wir haben schon eben, das war die dritte Platte jetzt, die wir, also die Nils und ich zusammen mit Tobi Siebert sozusagen aufgenommen haben, in diesem Studio, in dieser vertrauten Atmosphäre, und Sarah war mit dabei so, und das war ein unglaublich toller, intimer Kreis aus Vertrautheit, und wir haben an dieser Platte zusammen arbeiten können. Das war für uns alle eine Form von Verlustbewältigung, von Therapie. Und das ist was sehr, sehr Wertvolles, wenn man das hat. So, wenn man so kreativ so eine Bewältigung machen kann. Und auch danach haben wir dann uns überlegt, dass wir, also es war die Überlegung, was brauchen wir, man braucht ja immer irgendwelche Musikvideos auch. Und dann habe ich auch gesagt, komm, lass uns Schauspieler nicht, ich habe keinen Bock, mich da hinzustellen. Und dann meinten aber alle irgendwie, nee, komm, lass uns doch, es gab dann irgendwie die Möglichkeit, wir hatten dann ein Budget und dann haben wir gesagt, weißt du was, wir fliegen nach Madeira, machen uns eine gute Zeit und machen das selbst. Nehmen uns einen Kameramann mit und laufen da einfach durch die schöne Natur und machen uns nochmal eine richtig gute Zeit. Und das haben wir gemacht. Es war unglaublich viel Arbeit auch, weil wir haben innerhalb von 7 Tagen 5 Videos gedreht, aber trotzdem, es war wahnsinnig toll und eine sehr, sehr wichtige Zeit auch für uns nochmal so.
Wenn du jetzt schon so explizit dich damit beschäftigt hast, hast du eine Idee davon, wie deine Beerdigung aussieht oder hast du Wünsche? Wahrscheinlich nicht die Amigos laufen, gehe ich jetzt von aus.
Nee, ich bin tatsächlich auch Amigos-Fan, weil ich das einfach, ich kann das gar nicht beschreiben. Ich höre die sehr gerne, die bringen mich immer zum Lachen, aber es ist natürlich jetzt nicht gewollt von denen, dass ich lachen muss. Aber es ist doch irgendwie was Gutes, wenn ich lachen darf. Also ja. Wenn die Amigos auf meiner Beerdigung spielen würden, würde ich mich total drüber freuen, natürlich. Ich möchte die auf jeden Fall nochmal live sehen, das haben Nils und ich auch uns versprochen, dass wir das nochmal machen. Ich habe tatsächlich mir über meine Beerdigung noch nicht so viele Gedanken gemacht. Ich fände tatsächlich es irgendwie schön, wenn Musik da eine wichtige Rolle spielen würde. Vielleicht auch gar nicht direkt auf der Beerdigung. Meine eigene Beerdigung ist mir eigentlich scheißegal, weil ich bin nicht mehr dabei. Aber ich fände es irgendwie schön, wenn es irgendwie so eine Art Konzert gibt, wo Menschen irgendwie meine Lieblingslieder spielen von anderen Bands.
Oder aber so. Also dann nenn mir doch mal, also das wäre, wenn ich mir aussuchen dürfte, kann ich dir sagen, also so Richard Ashcroft einfliegen und spielen lassen, wenn das vom Budget her drin ist, wäre schon eine Ansage. Ja. Wer wäre jemand, wenn du jetzt, wenn du sagen würdest, das wäre das, wer dürfte spielen?
Dann dürfte Bruce Springsteen spielen und Streets of Philadelphia singen.
Oh, wahrscheinlich wird er das sogar machen, wenn man ihn erreicht. Oder ich weiß es nicht.
Hast du einen Draht?
Ey, bestimmt. Ich habe vor Jahren mal ein sehr gutes Interview mit dem Manager von Bruce Springsteen gelesen, der sagt, sein Hauptjob besteht darin, dafür zu sorgen, dass sich Bruce Springsteen nicht äußert zu irgendwelchen Sachen, sondern dass der quasi ein Mysterium bleibt, das man mit Sachen ausfüllen kann. Aber das ist doch schon mal, ich glaube, Bruce Springsteen, wenn man den auf einen guten Punkt erwischt, könnte ich mir aber auch Streets of Philadelphia, ist das so ein Song für dich, der überstrahlt Achilles?
Der begleitet mich einfach mein Leben lang irgendwie. Das war, glaube ich, so eines der ersten Male, wo ich selber als Kind, also ich habe den Film gesehen, war das irgendwie 93, 94, wann kam der? Habe ich irgendwie irgendwo habe ich den gesehen, vielleicht war ich auch 10 oder so schon, ich habe vorher wahrscheinlich auch schon so Momente gehabt, ne? Aber der hat mich umgehauen von der melancholischen Spannung und musikalisch unglaublich inspiriert und da ziehe ich heute immer noch Kraft raus irgendwie aus dem Song. Und was auch ein wahnsinniges, tolles Album ist, ist das Album Sleep von Max Richter. Das kann ich auch sehr empfehlen.
Habe ich noch nicht gehört, aber kann man natürlich gut empfehlen. Zum Schluss darf ich, auch weil es glaube ich auch überall benutzt wurde, aber quasi mein auch Lieblingszitat, vielleicht auch für jeden Psychologen und für Menschen, denen es schlecht geht: Niemand hier kann dich retten, niemand außer dir selbst, ist glaube ich der schönste Satz, den ich aus der Platte rausziehen kann. Der passt auf ganz, ganz viel. Ey, Enno, ich danke dir, dass du so offen über diese ganzen Sachen gesprochen hast. Und ich hoffe, dass jetzt nicht alle Leute, die bei uns zu Trauerfeiern kommen, Enno Bunger hören wollen. Weil dann überhöre ich mich. Du lachst, nee, es gibt ja so
inoffizielle. Die sollen lieber so die Amigos spielen, die Leute.
Es gibt so inoffizielle Bestattercharts, wo leider immer noch unheilig relativ weit vorne
das
ist.
Das musste ich auch leider sehr, sehr oft spielen. Sorry, ich bin jetzt mal ganz ehrlich, das war immer ganz schlimm, wenn ich das spielen musste.
Und Sarah Connor auch, vor allen Dingen, weil ich meinen Ohrwurm danach habe. Und dann muss ich das mitsingen in meinem Kopf. Das ist ganz schlimm. Ey, ich danke dir. Ganz liebe Grüße nach Hamburg. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder auf normalen Konzerten. Vielen Dank.
Ey, sehr gerne, Erik. Danke für die Einladung. Alles Gute.
Ein unvermeidlicher Gast. Das unvermeidliche Thema. The End. Ein Radio 1 Podcast auf Leben und